Das fehlt dann halt auf der Predigtkassette, aber das ist, ich bin richtig mitgezogen durch das, was wir jetzt hier aus Afrika rausgehört haben. Bin stehen geblieben an dem Punkt, dass wir sagen, der Läufer ist das Bild, das der Heilige Geist benutzt, um deutlich zu machen, wer wir sind. So, wenn wir auch nicht gerade vielleicht positive Erinnerungen haben an den Schulsport, wo wir mal selber einen 100-Meter-Lauf laufen mussten und vielleicht nicht als Erster ins Ziel gegangen sind, vielleicht sogar als Vorletzter. Der Heilige Geist benutzt dieses Bild. Du bist eine Läuferin, du bist ein Läufer. Wie heißt der Mann übrigens? Ist auch kein Weißer, nicht? Wie spricht das richtig aus? Usain Bolt, Weltrekordhalter über 100 Meter mit 9,72 Sekunden und Weltrekordhalter, aktueller Weltrekordhalter auch über 200 Meter. Er ist unser Vorbild. Und jetzt möchten wir nicht diesem Leistungsgedanken hinterher, sondern verstehen, was der Paulus uns mitteilen möchte. Im 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24 heißt es: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Laufet also, auf dass ihr ihn erlanget. Wir sollen also so laufen, so unsere Christusnachfolge begehen, dass wir einen Preis erlangen. Ich möchte das mal kombinieren mit einem anderen Text im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 7. Das wollen wir mal zusammenführen. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Wir sollen also das Ende, den Ausgang, den Schlussteil der Biografie unserer Vorbilder, unserer Leiter angucken und daraus Rückschlüsse ziehen für unseren Lauf, den wir laufen. Wir sollen ihren Glauben nachahmen. Hier haben wir also den Lauf. Du bist eine Läuferin, ein Läufer. Natürlich hast auch du Vorbilder. Hier steht fast allen deutschen Übersetzungen Führer. Ob uns das gefällt oder nicht, ich denke, wir tun der Sache keinen Abbruch, wenn wir von Leitern sprechen. Kommt dir da eine Leiterin, ein Leiter, der mag noch leben oder auch nicht mehr, in Erinnerung, wo du dir sagst, wenn ich schwierige Zeiten hatte in meiner eigenen Biografie, dann habe ich an diese Person gedacht, die war in vielleicht noch viel schwierigeren Umständen. Und wenn ich an diese Person denke, dann sage ich mir, jetzt versuche ich es auch noch mal einen Meter oder zwei. Guckt ihren Ausgang an. Also wenn ich dieses zusammenbringe, dann ist für mich die Botschaft der Bibel diese. Was zählt, ist nicht der Start, was zählt, ist der Lauf und das Ziel. Was zählt, ist natürlich auch der Start. Wenn ein 100-Meter-Läufer schlecht aus den Blöcken kommt, dann hat er wenig Chance, den Ersten zu machen. Zumindest dann, wenn seine Kontrahenten auch so gut sind wie er oder sie. Aber unser Lauf ist ja kein 100-Meter-Lauf, kein 200-Meter-Lauf. Unser Lauf ist ja mehr sowas wie ein Triathlon, ein Marathon, ein Triathlon. Es ist eine Langstrecke. Von daher ist es weniger der Start, der in der Christusnachfolge zählt. Wir wissen das alle, wir erinnern uns nur daran. Sondern der Lauf selber, ahmt ihren Glauben nach, und das Ziel. Also, Jesus kennenlernen ist ja nicht das Ziel. Wenn wir an manche Personen denken, vielleicht in unserem Umfeld, vielleicht denken wir da an unseren eigenen Sohn, an unsere Tochter, vielleicht an den Bruder oder an die Arbeitskollegin oder an den Chef, dann sagen wir uns, wir wünschen uns sehr, dass diese Person gläubig wird. Natürlich haben wir dabei keine Hintergedanken, dass es uns dabei dann selber besser geht. Aber wir wissen, dass wer nicht gläubig geworden ist und wiedergeboren aus Wasser und aus Geist, da ist die doppelte Auferstehung, dann geht es ja eher nach unten in die Hölle und nicht in den Himmel. Darf ich das so platt formulieren, um nicht viele Worte machen zu müssen. So, wir wünschen uns, dass Leute zum Glauben kommen. Denken vielleicht an einen Alkoholiker und sagen uns, dekadenlang ist dieser Mensch schon am Alkohol angekettet, und wenn dieser Mensch nur wirklich zum Glauben käme, durchbrechen würde und das Bibelwort Gottes sich aktualisieren würde in seiner Seele, dann würde dieser Mensch frei werden. Und richtig, so denken wir. Und denken, das ist das Ziel, aber die Bibel sagt, das Christsein, das Christwerden ist der Start. Und worauf es eigentlich ankommt, ist gar nicht mal dein Start. Und hier denken wir an die Minuten unserer Neugeburt, wo wir Christen geworden sind. Das Ziel ist wichtig und der Lauf ist wichtig. Deswegen heißt es ja auch im Missionsbefehl, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier wird jemand Christ, qua Taufe und Neugeburt und Empfang des Heiligen Geistes, das ist der Start. Aber das Wesentliche ist der Lauf, das Ziel und macht sie zu Jüngern. Und in diesem Prozess sind wir alle. Ich sage ganz ehrlich, und das ist hier keine Kanzelrhetorik, so ein Thema von einem ehemaligen Pastor. Vielleicht sollte der amtierende Pastor aus Uganda so eine Predigt predigen. Das habe ich mir natürlich auch überlegt. Aber auf der anderen Seite, es ist die Tatsache, wir sind alle noch unterwegs und auch ich bin noch nicht am Ziel und ich bin auch noch beim Laufen und so auch du. Und dies ist voller Herausforderungen. Und noch einmal, ich wiederhole mich, wir sind Läufer und wollen wir mal ein bisschen Ton da reinblenden, um einfach mal die Atmosphäre aufzunehmen, die der Heilige Geist schaffen will, wenn er deutlich macht, wo du dich befindest. Können wir da mal ein bisschen Ton reingeben? Erst haben
wir... Where is he? Well, he's a long way back, Usain. He is a long, long way back.
Well, Usain was looking at the clock there. He didn't look at it first in Beijing. He is this time.
Ja,
he got a reaction time of 0.146. The three men were quicker. Gay, though, yep, very fast running.
The word for our children. You speak English, do you? You speak English? Do you also speak German? You don't speak German, yeah? I know this. Every time I say hallelujah, yeah? And every time I say amen, amen? And every time I see that you are sleeping, I say hallelujah and amen. Ja. Was muss ich tun, ist für mich die Schlüsselfrage dieser kürzeren Predigt. Damit ich so einen super Lauf hinlege, was muss ich tun, um als Christ siegreich die Ziellinie des Glaubens zu durchlaufen? Das ist für mich die Schlüsselfrage. Wir sind Läufer. Was muss ich tun, um einen super Lauf hinzulegen? Und ich sehe ja jetzt hier schon manchen Zynismus, ja? Das steckt in den verschränkten Armen. Der Gedanke, Superlauf als Christ. Ja, Superlauf. Und ich habe auch manchmal den Eindruck gehabt als Christ. Und wenn ich so zurückgucke in meinen Lauf als Läufer, das war mehr, naja, kein Superlauf, sondern mehr ein Auflauf. Und was gibt es für Läufe? Ja? Daneben gelaufen, mehr stehen geblieben, mal zurückgegangen und zurückgeguckt und... Ja, unser Lauf ist ja, wir sind ja noch am Laufen. Und manche Laufabschnitte, die würde ich euch gar nicht erzählen wollen. Die erzähle ich euch auch nicht. Das geht euch natürlich anders. Wir sind ja alle Läufer und versuchen, einen Superlauf hinzulegen. Und da weiß der Herr natürlich, wenn wir uns bemühen, einen Superlauf hinzulegen, dann gelingt uns das manchmal mehr oder weniger. Aber wir bleiben optimistisch. Wir bleiben optimistisch und wir werden nicht zynisch an dem Punkt, dass Paulus uns hier mit dem Läufer ein Vorbild gegeben hat. Und wir werden am Ende der Tage zurückblicken und mit Paulus sagen, ich habe meinen Lauf vollendet. Bei allen Brüchen in der Biografie, bei allen Umwegen, bei allen Zurückblicken, bei allen Abstechern aufs Grün, runter von der Bahn. Wir werden am Ende unserer Tage sagen, und das bekennen wir im Glauben, wir werden unseren Glauben vollendet haben. Und damit das passiert, sagt uns hier die Bibel, haben wir Vorbilder. Vorbilder. Wenn wir in den Hebräerbrief hineinschauen, sollen uns Vorbilder helfen, Leiter, an die wir denken, diesen Lauf siegreich zu vollenden. Und so lese ich eine Antwort im Hebräer Kapitel 12 ab Vers 1 auf die Frage, was ich denn tun muss, um einen super Lauf hinzulegen und siegreich die Ziellinie des Glaubens zu durchlaufen. Es steht hier im Hebräer Kapitel 12 Vers 1 und folgend: Deshalb lasst nun auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns laufenden Wettlauf. Indem wir aufschauen auf Jesus und den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht erachtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Halleluja. Amen. Hier sehen wir, es gibt eine Wolke von Zeugen. Es gibt Menschen in unserem Umfeld, auf die wir blicken. Es gibt Menschen in unserer Biografie, die leben vielleicht gar nicht mehr, auf die wir blicken. Ich hab so einen gehabt oder ja noch immer, die Wolke der Zeugen ist ja immer da, ist ja immer präsent. Werner Gunja, mein Schwiegervater, gehört dazu. Also es gibt gewisse Situationen, da liegen Entscheidungen an, da weiß ich nicht so genau oder eigentlich weiß ich genau, aber irgendwas hält mich ab und dann frage ich mich, what would Werner do? Ja, wir kennen das ja, what would Jesus, what would Werner do? Gunnar kennt Werner gut und Angie, die Tochter von Werner, kennt Werner gut. Und als ich ihn das erste Mal sah, war er für mich der Big Gunja, nicht? Der Pastor, Hauptpastor der Bremer Freien Christengemeinde, Präsidiumsmitglied, Gründer mehrerer Gemeinden im In- und Ausland und so weiter. Das war für mich Big Werner. Und dann habe ich an dem einen Tag, wo ich mich bekehrt habe, gesehen, was passierte. Ich habe öfter schon berichtet, in der Glocke, als ich mich da bekehrt hatte. Nicht? Da hat man dann Reinhard Bonke dann eingeladen und dann passierten ja Sachen, nicht? Und ich wurde Christ. Das war so der ausschlaggebende Moment, wo ich gesagt habe, jetzt will ich auch. Und irgendwann hatten wir uns zusammengesessen mit Werner, Angie, ein paar Leute bei uns im Wohnzimmer und sprachen so über diesen Gottesdienst, wo ich gläubig geworden bin. Und ja, da war ja die Rollstuhlfahrerin, die aus dem Rollstuhl dann raus, weiß noch, da sind dann Treppen in der Glocke und solche großen Absätze und eine Person ging dann da hoch und runter. In meiner Erinnerung diese Person, die im Rollstuhl war. Ja, nun fanden wir raus, es war nicht der Big Bonke, sondern der Big Werner, der dieser Person die Hände aufgelegt hat und sie stand aus auf dem Rollstuhl und ich sah das mit meinen eigenen Augen. So. Das war schon alles beeindruckend, weil diese Frau, sagt man dann in der Freien Christengemeinde Bremen vor Hunderten von Leuten, dann an dem darauffolgenden oder einen darauffolgenden Sonntage Zeugnis gab. Ich war lange im Rollstuhl, die fuhr ja auch dann immer Sonntag für Sonntag rein in dieses Haus und wieder raus mit dem Rollstuhl. So, und jetzt steht sie da und gibt Zeugnis. Wow, das sind Sachen, die da passieren. Nun, bei allem hat mich noch mehr fasziniert, was der Werner, sag ich mal, dann zu sagen hatte, als er nicht mehr viel konnte. Da war ein Moment in seinem Dienst, Angie, korrigiere mich, wenn ich da was durcheinander bringe, wo er hinter der Kanzel in der Freien Christengemeinde Bremen stand und auf einmal kam da kein Wort mehr raus. Der beredte, kräftige Werner kriegt keinen Ton mehr raus. Stand er da. Minutenlang, nicht, Angie? Minutenlang. Okay. Leute fingen auf einmal lauter an zu beten. Was ist hier los? Ist das der Geist? Was ist das? Was auch immer es noch war, es war ein Schlaganfall, ein schwerer. Und als ich dann zu Besuch war zu Weihnachten im Hause Gunja, sah ich den beredten, kräftigen Werner von damals da sitzen, kein Wort sagen und schwitzen. So, er konnte seinen Dienst nicht mehr tun. In der Runde der Pastoren, wo er saß und sagte, dass er seinen Dienst nicht mehr tun kann, habe ich geweint. Aber nicht, dass er sich zurückzog und beleidigt hat, jetzt all seine Dienste auch in den Funktionen als Präsidiumsmitglied und nicht mehr machen konnte. Er war ja Pastor aus mit Leib und Seele. Sondern er hat sich nicht in die letzte Reihe gesetzt, sondern mitten reingesetzt und er war in jeder Bibelstunde, in jedem Gottesdienst. Er hatte nur Gutes zu sagen über den folgenden Pastor. Er hatte nie geklagt, er hatte nie gejammert. Und er hatte gepredigt, wie er konnte. Ich weiß, eine Predigt in der Freien Christengemeinde Bremerhaven, seinerzeit war ich noch Pastor, stand er da vorne und ich wollte gerade aufstehen und ihn da wegholen. Ich denke, der kippt um. Weiß angelaufen und entkräftet. Nun, man kann es auch übertreiben, kann man auf der einen Seite sagen. Nur er gehörte zu denjenigen, die nicht gefragt haben, burn ich aus oder nein, sondern der war 100% Pastor und Evangelist. Und diese Wolke von Zeugen, von solchen Leuten, die ihr auch kennt, von solchen Frauen und Männern Gottes, von solchen, die ihren Lauf vollendet haben, die umgeben uns, sagt Paulus. Und die helfen uns, unseren Lauf zu laufen. Ebenfalls nicht zu klagen, wenn uns danach ist. Niemals aufzugeben. Nicht zu schmollen. Es nicht besser zu wissen, sondern weiterzumachen. Und so haben wir tolle Tage und nicht so tolle Tage. Und die Wolke der Zeugen ist eine Wolke, die dir sagt, in guten und in schlechten Tagen behalte die Fassung in der Kraft des Heiligen Geistes. Hast du solche? Kennst du solche? Haben die dir schon geholfen, den Lauf zu laufen? Das ist gar kein großes Geheimnis. Viele nicken, ich habe auch Kopfschütteln gesehen. Diejenigen, die den Kopf geschüttelt haben, such sie. Sie gibt es. Die gibt es. Es gibt sie auch nicht nur die Toten, sondern die Lebenden. Ich denke an Isaac Karkusch. Wir sprechen jetzt über unseren Lauf. Wir sprechen über die Schlüsselfrage, wie wir unseren Lauf super laufen können, wie der Bolts, und siegreich durchs Ziel gehen können. Und das ist nicht eine Frage der Geschwindigkeit. Sonst würden ja nur die ganz Hellen, die ganz Schnellen durchs Ziel als Erste gehen. Hat damit nichts zu tun. Und wir werden am Ende der Predigt nochmal ein Video sehen, das wird uns deutlich machen, es geht gar nicht um die Geschwindigkeit. Es geht gar nicht um die Leistungsfähigkeit. Aber dazu dann am Ende der Predigt. Sondern wir gucken auf die Wolke der Zeugen und sehen, die leben. Die sind nicht schon längst gestorben. Ich sehe den Isaac Karkusch, einer der Pastoren der Gemeinde in Pforzheim, der Volksmission in Pforzheim. So, nun habe ich mir ja sagen lassen, diese Predigt wird auch aufgenommen. Es könnte ja sein, dass Isaac, dass du diese Predigt hörst. Ja, ist sehr unwahrscheinlich. Aber für den Fall, dass du sie hörst, schöne Grüße aus Cuxhaven. Und was ich jetzt alles Gutes über dich sage, du weißt ja, stolz werden darf man als Christ nicht. Und vergiss danach alles, was ich gesagt habe. Denn Isaac, das ist einer von denen, die rufst du an nachts um 12, wenn du jemanden brauchst, der für dich betet. Das war ein Mann, den ich kennengelernt habe in Pforzheim, der mit einer kleinen arabisch sprechenden Gemeinde, ein paar Syrer, ein paar Iraker, alle sprechen Arabisch, keiner glaubt, das sind Christen. Das waren aber alles Christen, nicht? Hauptsächlich aus dem Katholischen, kamen sie aus Ägypten und haben sich da irgendwo versammelt in Pforzheim und wir haben uns irgendwo gefunden und waren dann zusammen unter dem Dach der Volksmission Pforzheim. So haben wir uns kennengelernt. Das ist ein Mann, der ist schon außergewöhnlich. Der gehört zu dieser Wolke der Zeugen. Das ist einer, den ich angerufen habe, als es mir nicht so doll ging, nachts um 12. Kannst du mal mit mir beten? So, was war das für ein Mann? Also, Isaac, Entschuldigung, du bist nicht sehr groß. So 1,60 schätze ich dich, gefühlte 1,50. Aber das geistliche Profil. Hat er sein Pastorat zunächst gehabt in Ägypten als Pastor einer Pfingstgemeinde dort und Regionalleiter eines Pfingstgemeindeverbundes. Das war zu einer Zeit, da gab es noch diesen Umsturz und diese Umsturzwelle dort in Nordafrika noch gar nicht. Zu der Zeit war das schon schwierig als Christen, denn seine Frau wurde von der Polizei umgebracht, weil sie Christen waren und weil sie das Maul zu weit aufgerissen haben als Christen. Das ist die Wahrheit. Ihn hat man in einem Polizeirevier, das hat er selber in einem Gottesdienst hineingeschleppt, gefoltert und möchte ich gar nicht ausschmücken, was er preisgegeben hat, was die Polizei da mit ihm gemacht hat. So, dann kam er nach Deutschland. Nachher mussten wir eine seiner Töchter noch irgendwie aus Jordanien versuchen rüberzukriegen. Das sind die Situationen dort in Ägypten und das ist nicht das schwierigste Land. Dieser Mann, der das erlebt hat, den habe ich kennengelernt in Pforzheim und seitdem gehört er für mich zu der Wolke von Zeugen, die mir eine Antwort geben auf die Schlüsselfrage, wie wir erfolgreich den Lauf laufen, den wir zu laufen haben und siegreich die Ziellinie überschreiten. Denn er ist immer freundlich, er moralisiert nie, er drückt nie seinen Anspruch auf über Leute, die das nicht schaffen. Wisst ihr, und trotzdem muss ich zugeben, wenn ich ihn zwischendurch manchmal treffe, das ist selten, aber doch das vorletzte Mal in Bremerhaven in einem Eiscafé, denke ich mir, Isaac, du bist an der Front, ich nicht mehr. Respekt, Respekt. Er gehört zu der Wolke der Zeugen. Und macht eine super Arbeit übrigens. Die Gemeinde wuchs, neue Gemeinden sind gegründet. Mittlerweile ist er Mitglied auch des Hauptvorstandes bzw. Präsidiums der Volksmission. Und unter schwierigen Situationen. Der Mann arbeitet Tag und Nacht für den Herrn. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er den ganzen Tag durchgearbeitet, bisher immer noch, bis abends oder nachts. Und nachts hat er dann Internetmissionen gemacht und den christlichen Glauben kundgetan in der muslimischen Kommune. Und Leute haben sich da bekehrt. Wir haben seinerzeit dann auch gewisse Seminare und Veranstaltungen gemacht über das Thema Islam und so weiter, aber das wäre ein Thema für sich. Das hat dann Isaac gemacht. Der hat so viel gearbeitet, dass wir irgendwann per Vorstandsbeschluss ihn in den Urlaub geschickt haben, per Dienstanweisung. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Diese Wolke der Zeugen, die gibt es. Und die hilft uns, uns daran zu orientieren und unseren Lauf zu laufen, wenn es schwierig wird. Aber Gott sei Dank, dieser Lauf ist ja nicht Ach und Krach, dem Lamme nach, sondern ist Freude und Friede, auch Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Aber es gibt auch diese schwierigen Phasen. Und da brauchen wir dann die Kraft des Heiligen Geistes, aber da brauchen wir uns auch gegenseitig. Wir bleiben weiter an dieser wichtigen Frage, was die Bibel uns an Handreichungen gibt, damit wir unseren Lauf super laufen und siegreich die Ziellinie des Glaubens durchlaufen. Und ich lese dazu nochmal aus dem Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Hier steht, legt ab die leicht umstrickende Sünde. Amen. Und ich möchte nicht viel dazu sagen, nicht deswegen, weil ich nichts über Sünde sagen möchte, sondern ich möchte nur einen Punkt machen. Sünde ist nicht Fehler machen und Fehler machen ist nicht sündigen. Und wir sind gut beraten, wenn auch wir im Gemeindekontext oder im privaten Kontext oder wenn wir mit Leuten sprechen, das Wort Sünde nicht austauschen mit Fehler. Denn jeder macht Fehler, jeder sündigt auch. Deswegen ist Christus für unsere Sünden gestorben. Aber wenn wir gewisse Worte der Bibel austauschen mit anderen, damit das nicht so anstößig klingt, und Sünde, das klingt ja so anstößig, das passt ja irgendwie gar nirgend mehr rein, dann verändern wir mit dem anderen Wort auch den Inhalt. Immer, immer, wenn wir ein Wort der Bibel mit einem anderen ersetzen, verändern wir den Gehalt und den Inhalt ein klein wenig. Und bei dem Wort Sünde ist das ganz falsch. Denn die Sünde ist der sichere geistliche Tod. Deswegen ist Jesus Christus gestorben für uns, damit er die Sünde aus uns rausnimmt, seinen Heiligen Geist in uns reingibt und wir hinfort die Gerechtigkeit Gottes sind in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, durch sein Blut sind wir gerechtfertigt worden, also ohne Sünde, wir sind dann Heilige. Das meint aber auch, dass wir nicht mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend laufen. Wer mit einem schlechten, chronisch schlechten Gewissen durch die Gegend läuft, der sei an dieser Stelle ermutigt, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Es ist dir nicht erlaubt, dich schlecht zu fühlen, es sei denn, du hast einen wirklichen Anlass dafür. Wir sind ohne Sünde, wir sind aber nicht fehlerfrei. Amen. Und dann steht hier, leg nicht nur ab die Sünde, die leicht umstrickende, sondern jede Bürde. Und das ist ja was anderes. Die Bürde ist ja keine Sünde, ihr wisst das. Ich erzähle euch nichts Neues. Hab mich nicht aufgemacht, was Neues zu erzählen, sondern ich erzähle uns etwas, was uns in der Seele erfreut, letztendlich, weil das alles Handreichungen sind, wo wir dann wissen schon im Vorhinein, wir werden unseren Lauf laufen und das Beste kommt erst noch und nicht erst im Himmel. Nicht erst im Himmel. Sondern wir sind dabei, die Bürde abzulegen. Nun stell dir mal vor, können wir noch mal den Läufer da reinblenden, ohne Ton, wenn es geht. Ja, der Usain Bolt setzt sich da in die Blöcke, das ist ein skurriler Gedanke, aber verinnerlich mal dieses Bild, und mit Gummistiefeln, mit einem Rucksack, mit allen möglichen Bürden, mit einer Regenjacke, weil das Wetter ist schlecht, stellt sich da in die Blöcke und versucht seinen Lauf zu laufen. Das ist ein skurriler Gedanke, das ist fast ein dummer Gedanke, da wagt man das schon gar nicht mehr zu bringen. Das sind Bürden. Das würde nicht mal durchgehen, ja? Da würde man sich fragen, ist das eigentlich erlaubt beim Laufen, ein Gummistiefel? Das geht nicht. Sondern man verlangsamt seinen Lauf, man macht sich selber mürbe, man frustriert sich nur selber. Manchmal ist es nicht die Fülle der Sünden, die einen mürbe macht und müde, sondern die Fülle der Bürden, die man sich auflegt. Zum Beispiel noch ein Termin und noch eine Verantwortung und noch einmal Ja gesagt und das mache ich auch noch. Manchmal, um ihr oder ihm zu gefallen, manchmal, damit ich mir wichtiger vorkomme, als ich schon bin. So, vielleicht mal einen Termin wegzulassen, eine Bürde, eine Verantwortung zu überfragen, sich selber sozusagen mal zu reflektieren, seine Kalender zu reflektieren, tue ich im Wesentlichen das, was ich tun möchte, wozu ich stehe, wofür ich stehe, was ich am besten kann. Oder mache ich all das, was mich beschwert, was andere vielleicht viel besser könnten und was ich gar nicht so doll kann, eigentlich auch gar nicht möchte. Also an dieser Stelle fällt mir immer eine Szene ein, ich habe sie mal in einer anderen Predigt gepredigt, die Sache mit der Bürde, nicht? Diese Unsinnigkeiten, diese Bürden, diese Unnötigkeiten. Es gilt, sich leicht zu machen, es gilt, sich leicht und flockig zu machen. Die Christusnachfolge ist eben doch nicht immer nur Beschwernis und an der Grenze. Nein, nein, das macht schon Spaß. Das ist schon eine schöne Sache. Und beim Marathon ist man nicht immer nur am Limit, sondern da kann man sich auch mal die Blumen am Wegesrand angucken und sich darüber freuen, dass man unter den Ersten sein wird, wenn man siegt. Sondern eine Bürde ist das, was ich erlebt habe in Schweden. Da hat mich jemand von der Landeskirchlichen Gemeinschaft gefragt, hier, paar junge Leute, zwei Handvoll junge Leute, wir machen Kanutrip durch die Seenlandschaft in Schweden, ja? Brauchen noch jemanden, der aufpasst. So, ich habe mir gesagt, okay, keine Gebühren und dafür diene ich sozusagen. Na Mahlzeit, da habe ich mir was aufgebürdet. Aber das, die eigentliche Bürde war nicht, dass ich da einen Dienst übernommen habe, sondern die eigentliche, das hat Spaß gemacht. Die wirkliche Bürde war eine große Plastikkiste mit Lebensmitteln für ein Frühstück. Ja? Gefrühstückt wurde zusammen und dann kam man so aus den Zelten raus, die 50 Meter hin, wo man gefrühstückt statt. So, am ersten Morgen hat das noch Spaß gemacht, diese große Kiste. Und da hatte ich dann Kaffee drinne und alle möglichen Sachen, die anderen nicht hatten. Am ersten Tag dachte ich noch, so bei den ersten Tagen, also ich habe all das, was die anderen nicht haben. Ist nicht weiter schlimm. Nur beim siebten Tag, achten Tag, neunten Tag dachte ich mir, diese blöde, doofe Plastik. Der Leiter ist klüger gewesen, die Kinder haben so einen Quatsch nicht. Und wenn du 7 Tage gerudert bist und wirklich am Limit gewesen bist, dann hast du keine Lust, auch noch ein Kilo zu schleppen. Wisst ihr, wie ich meine? Bürden. Quatsch. Wo ist der Quatsch in unserem Haus? Wo ist der Quatsch in unserer Biografie? Hier noch ein Darlehen, hier noch ein Kredit, der mich beschwert zum Monatsende. Da noch ein Kauf, den ich mir nicht leisten kann. Da noch, was ich nicht haben will, was dann nur in der Ecke steht oder im Kleiderschrank, was ich dann im AVC als Secondhand dann gebe, was gar nicht nötig wäre. Weiter. Wir haben hier weiterhin eine Antwort auf die Frage, und jetzt komme ich schon langsam auf die Zielebene, dann auch dieser Predigt. Langsam. Eine Antwort auf die Frage, was zu tun ist, damit wir unseren Lauf gut laufen und siegreich durch die Ziellinie laufen. Wir sehen es hier im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 3, wir haben es gerade gelesen. Ich lese es nochmal. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf das ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Halleluja. Amen. Jesus ließ sich nicht abhalten von denen, die ihm widersprachen. Hier ist etwas von dem Widerspruch der Sünder die Rede. Der Widerspruch der Sünder in deinem Leben hat zumindest das Potenzial, deinen Lauf mürbe und langsamer zu machen. Der Widerspruch von Sündern, ich nehme diesen Begriff, in deinem Alltag hat das Potenzial, deinen Lauf dahin zu bringen, dass du stehen bleibst, dass du umkehrst, dass du langsamer wirst. Aber nur das Potenzial, das muss nicht so sein. Wir werden kein Leben leben ohne Widerstand. Wir werden keinen Lauf laufen ohne das andere Laufen. Da gibt es Widerlinge, du gerade bei den Langstrecken, die treten dir auf die Hacke hinten drauf, wenn du dich da ärgerst, dich umdrehst und Faxen machst, dann hast du schon verloren. Sondern was macht man mit denjenigen, die widersprechen, die unseren Seelen widersprechen? Wir gucken, wie es hier steht, auf Jesus. Und dann sehen wir einen, der sich nicht abhalten ließ. Wir wollen das verkonkretisieren. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Ich dachte, bringe ich das oder ist das zu weit her? Also der Punkt, wenn ich dieses Beispiel bringe, ist nicht, um hier Sympathie zu hegen für Leute, für die ich keine Sympathie hege. Das Beispiel ist Saddam Hussein. Man sagt, er wäre ein Feigling gewesen, der, als man ihn aus dem Loch zog, feige aus dem Loch gezogen, seiner Verantwortung entgegengeführt wurde. Saddam Hussein war kein Feigling. Nochmal. Ich habe keine Sympathie für diesen Menschen, der so viel Unrecht getan hat, aber ein Feigling war er nicht. Du guckst in YouTube und siehst die Gerichtsverhandlung und es war für jeden klar, dieser Mensch wird aufgeknüpft. Der Richter hatte den Auftrag, Saddam wusste, dass das passiert, alle Beteiligten wussten, das war ein Schauspiel. Ja? So, und du kannst sehen, was er sagte. Was er sagte, klang nicht feige, aber es waren viele Worte. Aber du wusstest, diese vielen Worte hat er wahrscheinlich nur deswegen gemacht, weil er wusste, was auf ihn zukam. Wisst ihr, was ich meine? Er sprach aus Furcht. Wenn der Widerspruch des Feindes, wenn der Verkläger Menschen gebraucht, um dir heftig zu widersprechen, ich meine Widersprüche, die den Schlaf rauben, dann fängst du an, viele Worte zu machen und du fängst an, aus Furcht zu reden. Tipp Nummer 1 von der Bibel, lass es. Sag kein Wort im Unglauben. Sag kein Wort aus Furcht. Schweige lieber. Und hier sind wir bei Jesus. Sieh an den Widerspruch, der Sünder steht hier und seht es bei Jesus. Und so stand er vor Pilatus. Ihr kennt die Szene. Das war ein Schauspiel, ein finsteres Schauspiel. Da ging es nicht um die Frage, schuldig oder nicht. Jesus wusste das. Er kannte seinen Weg sowieso. Pilatus war ja nur ein Handlanger der Geschichte. Jesus war in charge. Und Pilatus trat auf, wie er immer trat, als der Oberrichter über Leben und Tod. Hier war eine Situation, die wir so noch nie erlebt haben, aber wir kennen Situationen, das sind existenzielle Situationen. Vielleicht standst du mal vor deinem Chefin oder deinem Chef und du wusstest, das ist ein existenzielles Gespräch. Wisst ihr, was ich meine? Und man ist geneigt, viele Worte zu machen. Lass es. Mach nicht viele Worte. Jesus sagte im Glauben kein Wort. Ich dachte früher immer, dass nur weil Jesus ist, ist das richtig. Ansonsten ist das Feigheit vor dem Feind. Nein. Das Gegenteil ist der Fall. Der Urteilsspruch war ja schon gefällt. Die Auferstehung war ja schon vorprogrammiert. Die Auferstehung und die Himmelfahrt. Nein, es war der Ausdruck des Glaubens, kein Wort zu sagen. Denn jedes weitere Wort im Affekt wäre ein Wort der Furcht gewesen. Und eins haben wir längst gelernt vor dem Hintergrund des Neuen Testaments. Die Furcht ist der Glaube, der uns nach unten zieht und andockt an die Wirkkräfte der Finsternis. Und der Glaube ist die Wirkkraft des Reiches Gottes, die uns andockt und hochzieht. Und das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und so sagte er kein Wort und damit kein Wort des Unglaubens. Somit sagte er kein Wort und kein Wort der Furcht. Und als er sich, sag ich jetzt mal auslegend, was ich hier so lese, wieder etwas sagte, war es im Glauben und furchtlos. Wir werden nie in so eine Situation kommen, vermutlich, keiner von uns. Aber wir können auch in eine Situation kommen, da kommt ein schlimmer Brief mit irgendeinem Ausrufezeichen, irgendwie blau unterstrichen. Vielleicht eine E-Mail, die ist fies. Die ist ungerecht. Und du bist geneigt, sofort zu antworten. Lass es. Leg das E-Mail ab. Leg den Brief beiseite. Das, was du jetzt zu sagen hast in der Furcht, in der Hektik, im Aufbrausen, ist sowieso daneben ein Ausdruck der Furcht und kann daher nur eine nicht gewünschte Wirkung haben. Sondern ein praktischer Tipp. Mach's wie Jesus. Sag doch mal erstmal kein Wort. Bis du dich in 3 Tagen berappelt hast und dann sprich im Glauben. Und dann schau, was passiert. Ich darf noch ein Beispiel geben von einer anderen Persönlichkeit, die vielleicht dem einen oder anderen von uns ein Vorbild geworden ist, Nelson Mandela. Er hat mal einen Tipp gegeben, als er im Knast war, ohne Grund, einfach weil er seine Rechte eingefordert hatte, dort verweilte mit seinen Brüdern und Schwestern. Da hat er ein schweres Leben gehabt und er wusste den Ausgang nicht. Und im Nachhinein hat er mitgeteilt, wie er diese Zeit, diese schwierige Zeit auch durchlebte. Und er hat folgenden Tipp gehabt. Geh langsam. Geh langsam. Er ließ sich nicht treiben. Und so lassen wir uns nicht treiben durch diejenigen, die Widerspruch geben. Durch die Widersprüchlichkeiten in unserem Leben lassen wir uns nicht treiben. Er ging langsam und über die Jahre und Monate passte sich die Geschwindigkeit der Wärter dem Herrn Mandela an. So hat er seine Statur bewahrt und so ist er durch diese schwierige Zeit gegangen. Das ist im Grunde genau das, was die Bibel uns hier als Tipp mit auf den Weg gibt, wenn wir fragen, wie wir unseren Lauf laufen können. Bitte schön, nicht noch schneller, nicht noch mehr, nicht noch schneller, nicht noch ein Termin, nicht noch eine Aufgabe erledigen, sondern ganz in dem Sinne des Herrn Mandela und das, was Jesaja im 28. Kapitel Vers 16 sagt. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Amen. Amen. Wer glaubt, wird nicht eilen, steht hier eigentlich nur. Wer glaubt, geht langsam. Wer glaubt, wird nicht hektisch eilen. Ich hatte mal eine Situation, ich hatte es vielleicht auch schon mal erlebt, gesagt in einer Predigt, da hat Gott zu mir gesprochen durch seinen Heiligen Geist. In einer nicht einfachen Situation, dort in meinem Büro, seinerzeit, als ich in Wurmbeck gelebt hatte. Und er hatte gesagt, Udo, er hat mir diesen Gedanken gegeben. Hab nicht gehört. Er sagt, Udo, nimm mal einen Sessel und stell ihn in dein Büro und setz dich beim Beten dorthin. Und dann habe ich mir den breiten Sessel aus dem Nebenraum genommen und habe ihn in mein Büro gestellt und beim Beten mich einfach mal reingesetzt. Und nicht hin und her gegangen beim Beten, hektisch hin und her, geeilt bei meinen Gebeten, sondern mich einfach mal gelassen mit einer Tasse Kaffee in den Sessel gesetzt, um dann nachher das für mich von der Lehre der Bibel her aufzuarbeiten, wenn denn da steht, wer glaubt, wird nicht eilen, auch nicht beim Gebet. So habe ich mich hingesetzt und bisweilen beibehalten, dass ich öfter mal sitze beim Beten. Das ist für mich untypisch. Ich gehe eigentlich lieber immer hin und her. Denn das Sitzen hat eine biblische Dimension. Wir sehen im Markus-Evangelium Kapitel 16, Vers 19, der Herr nun wurde, nachdem er mit ihm geredet hatte, in dem Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Dieses Sitzen des Herrn ist ein Akt der Herrschaft. Der Herr herrscht über Lebensumstände. Und so dürfen wir, die wir mit ihm versetzt sind in die himmlischen, mit ihm sitzen und über unsere Probleme herrschen. Und so ist es wichtig, dass wir nicht ängstlich eilen, sondern mit ihm, nimm es wörtlich oder im übertragenen Sinne von mir aus. Ich habe es wörtlich für mich genommen, um über diesen übertragenen Sinn für mich zu verinnerlichen. Setz dich innerlich oder tatsächlich und herrsche mit Christus über deine Probleme, indem du nicht eilst. Hebräer 8, Vers 1. Die Summe dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, um zu herrschen. Wir herrschen nicht über Menschen. Der Herr herrscht über alles und wir mit ihm versetzt über unsere Probleme. Denn im Todesjahr des Königs Usia, Jesaja Kapitel 6, Vers 1, steht, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne und seine Schleppen erfüllen den Tempel. So setzen wir uns, wenn Dinge auf uns zukommen, innerlich oder tatsächlich hin. Lassen Zeit vergehen über diesen Brief oder über jenes Mail. Warten ab und beten und glauben in uns hinein und warten, dass der Heilige Geist sein Werk tut, die wenigen Worte zu sagen, die richtige Tat zu tun im Glauben, die nötig ist. Es gäbe noch einige Tipps, die die Bibel dann auch hat und Handreichung vor dem Hintergrund der Frage, was wäre zu tun, damit wir den Lauf vollenden. Aber ich betone und bin jetzt auch beim Schluss mit dem letzten Video, das ich zeigen möchte, mit dem zweiten und letzten Video, dass es nicht gilt, noch schneller zu laufen, noch mehr zu tun. Nein, unser Lauf ist eine Freude, eine schöne Angelegenheit. Manchmal schwierig und herausfordernd. Manchmal gilt es zu entschleunigen, sich zu setzen. Manchmal gilt es, weniger Worte zu machen. Manchmal gilt es, zur Ruhe zu kommen in ihm. All diese Handreichungen sind dazu angetan, diesen Lauf zu vollenden. Aber vielleicht der größte Tipp, den die Bibel uns zu geben hat, die beste Handreichung ist die Agape-Liebe. Wenn wir unseren Herrn mögen, wenn wir ihn lieben von ganzem Herzen, wenn wir einen positiven Bezug haben zu Schwestern und Brüdern und Menschen, das ist sehr hilfreich. Vielleicht könnte man auch eine Predigt wie diese verkürzen auf das Video, das wir jetzt sehen, was wunderbar zum Ausdruck bringt, was für eine Grundvoraussetzung zu haben ist, um diesen Lauf zu vollenden. Wir sehen gleich, es gilt nicht schneller zu laufen, es gilt noch gar nicht mal als Erster durchs Ziel zu gehen, sondern es gilt, den Lauf zu laufen, so wie Gott es vorgesehen und geplant hat. Ich sage an dieser Stelle ein Amen. And thank you for your help, for the hallelujahs and the amen. I sit down and then we see the last point, the agape love, which helps us to run our race in Christ Jesus. Amen.